He lived all of our dreams. All of our dreams, right?
Schönen guten Tag. Wir nähern uns wirklich dem Ende der Saison, also Zeitpunkt 28. März der Aufnahme, Tag der Aufnahme. Es sind noch knapp 10 Spiele zu spielen. Am 12. April startet, soweit ich weiß, das Play-In. Wir können es ja live gucken. Moment. Play-In NBA Start. Am 15. bis 18. April fangen die Play-Ins an. Und danach, okay, mega Bock drauf auf jeden Fall. Aber da haben wir noch genug Zeit, uns damit zu beschäftigen, kurz davor. Heute soll es um die Awards gehen. Die werden ja sowieso erst im Laufe der Playoffs bekannt gegeben. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, wir reden einfach mal drüber. Ich rede einfach drüber, ihr hört mir zu, wie es immer so ist. Ich habe jetzt ganz einfach, es sind kaum Hottakes bis gar kein Hottakes dabei. Ich glaube, das ist alles relativ offensichtlich, was ich sage. Trotzdem möchte ich einfach mal meine Gedanken dazu loswerden, zu jedem einzelnen Take. Und die Saison an sich, wir reden am Ende der Folge noch mal ganz kurz über die aktuellen Stand, Spielstände und so. Fangen wir mal an mit dem MIP. Der MIP Award ist für mich immer so einer der schwierigsten Awards in jedem Jahr. Also MIP und DPOY finde ich somit am schwierigsten zu wählen oder beziehungsweise für mich so zu evaluieren, wer ist da so cool in der ganzen Geschichte. Klar kann man nach Stats gehen, aber ich gehe halt auch ein bisschen so nach Einfluss und was wurde gemacht in der Saison. Und ich habe einfach mal, ich glaube, zwei obvious Picks genommen, was MIP angeht. Das ist einmal Christian Brown von den Denver Nuggets, der einfach von 7,3 Punkten auf 15,1 Punkte hoch, dann von 1,6 auf 2,5 Assists, von 3,7 Rebounds auf 5,1 Rebounds etc. Was man aber dazu sagen muss, seine Minuten haben sich fast verdoppelt, nicht auch von 20,2 auf 33,5, weil er jetzt Starter ist bei den Denver Nuggets. Ist es vielleicht noch eine ganz andere Geschichte. Andererseits muss man natürlich das auch so sehen. Es hätte auch komplett anders gehen können. Er hätte die Rolle nicht annehmen können. Es hätte ihn vielleicht überfordern können. Klar, man spielt mit Jokic zusammen, ist eine ganz andere Geschichte. Jokic ist jeden auf dem Feld besser aussehen. Trotzdem hätte es nicht diesen Riesensprung machen hätte müssen, können, dürfen, sollen. Ihr wisst, was ich meine. Also ich finde, Christian Brown hat sich auf jeden Fall verdient und ich gucke ihm auch gerne zu. Und er ist auch defensiv ein Anker auf jeden Fall, einer der wenigen Anker bei den Denver Nuggets, weil ich finde, die Denver Nuggets sind ein solides Defense-Team, aber da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Jokic ist nicht der absolute Elite-Verteidiger, MPJ sowieso nicht, über Jamal Murray müssen wir gar nicht erst reden. Ja, deswegen finde ich, Christian Brown ist auf jeden Fall ein valider Punkt oder ein valider Spieler zu sagen, für ein MIP. Wen ich aber favorisiere als MIP, und dann werdet ihr sagen, hä, wieso ein Dit, ist meiner Meinung nach Kate Cunningham. Kate Cunningham hat bei mehr oder weniger gleichen Minuten, was jetzt momentan 35,2 Minuten sind, letzte Saison waren es 33,5 Minuten pro Partie, legt er anstatt 23 Punkten 26 Punkte auf. Ein Steal, 9 Assists, 6 Rebounds. Bei guten Quoten 36, das ist okay. Was mir bei Kate Cunningham einfach am besten gefällt, er ist jetzt absolut zum Leader geworden eines Teams, seines Teams, der Detroit Pistons. Deswegen finde ich, dass man ihm diesen Sprung hoch anrechnen muss. Mit meiner Meinung nach einem MIP Award. Er ist All-Star geworden. Er kommt mit den Pistons in die Playoffs, ziemlich sicher auf Platz 5, 4, 5 oder 6. Man weiß es noch nicht ganz genau. Aber safe in die Playoffs, ohne Play-In. Wie weit sie in den Playoffs kommen, werden wir noch in der nächsten Folge dann ausarbeiten, beziehungsweise ich werde meine Predictions so ein bisschen abgeben. Und ja, ich finde Cade Cunningham auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr validen, wie halt Christian Brown nicht, aber es ist mein Favorit einfach für einen MIP Award. Ich glaube nicht, dass es wird, weil einfach der Sprung innerhalb der Stats nicht so groß ist, aber meiner Meinung nach der Einfluss auf sein gesamtes Team und auch der Einfluss, beziehungsweise wie er wahrgenommen wird, gerade in der Liga und auch von den Fans und so, ist auf jeden Fall viel, viel größer geworden und viel, viel respektabler geworden als im Vergleich zur letzten Saison. Und es ist erst seine vierte Saison jetzt. Ich habe es so in vielen anderen Podcasts schon gehört. Ich glaube, Cade Cunningham wird in den nächsten 3 bis 4 Jahren unter den Top 10 Playern der NBA sein, auf jeden Fall. Spätestens, wenn dann LeBron, KD, Curry und so, die ist halt die neue Generation und ich hab mega Bock auf die neue Generation, muss ich ganz ehrlich sagen. Cade Cunningham, natürlich fallen mir jetzt nicht mehr ein, Paolo Banchero, so viele, mir fallen gerade nicht mehr ein, aber die beiden sind, glaube ich, die federführenden oder Speerspitzen der neuen Generation in der NBA. Würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten. Klar, Wemby, nicht zu vergessen, Wemby. Aber Wemby ist jetzt noch in seiner zweiten Saison mit dieser komischen Krankheit, Verletzung, diesem Blutgerinnsel in der Schulter, was anscheinend nicht so schlimm sein soll wie bei Chris Bosh, aber trotzdem gute Besserung. Jetzt hat man das gleiche auch bei Dame Lillard festgestellt, aber ich glaube in der Hamstring, also ist das Wade? Ich glaube, müsste Wade sein. Auch ziemlich uncool, muss man ganz ehrlich sagen. So, ich habe jetzt mal ganz wild reingeschnitten, komplett random, weil ich beim Hochladen und beim Schneiden gemerkt habe, ich habe den Rookie of the Year vergessen. Wie dumm ist das denn bitte? Das werden wir jetzt sofort nachholen. Und zwar gibt's für mich 3 Kandidaten. Ganz schnell. First Round Pick. Number One Draft Pick im Jahr 2024-25. Zachary Risacher von den Atlanta Hawks. Mich kotzt das so an, wenn die Hawks-Kommentatoren immer Risacher sagen. Alter, der heißt Zachary Risacher. Oder Risacher, besser gesagt. Ja. Ist für mich Frontrunner of Rookie of the Year. 12,1 Punkte, 6,3 Rebounds, 1,3 Assists. Bei mittelmäßigen Quoten, also 44,9 aus dem Feld, 34,6 von der Freiwurflinie, Dreierlinie und 72 Freiwurf. Spielt knapp 12 Minuten pro Spiel, kann das sein? Spielt 24,6 Minuten pro Spiel. Hat sich auf jeden Fall verbessert. Das Mikro drehen. Hat sich auf jeden Fall verbessert. Anfang der Saison dachte man so, Gott im Himmel, was zur Hölle wird das? Aber er ist auf jeden Fall hat sich improved. Und ist mittlerweile auch ein wichtiger Bestandteil der Hawks Rotation. Für viele Frontrunner ist Stephon Castle von den San Antonio Spurs. 14,2 Punkte, 3,3 Rebounds, 3,7 Assists bei beschisseneren Quoten, um ehrlich zu sein. 42,7 aus dem Feld, 28,8 von der Dreierlinie, 71,5 von der Freiwurflinie. Ja, da geht mehr nach oben. Trotzdem ist Stephon Castle auf jeden Fall krasser Frontrunner aus dem einfachen Grund, er ist Starting-Five-Spieler geworden. Was niemand vielleicht vor der Saison gedacht hätte, aber er hat sich in Starting-Five gespielt und er macht Bock. Also er hat auf jeden Fall Anlagen, ein guter Roleplayer zu werden, sehr guter Roleplayer, vielleicht sogar All-Star zu werden. Mal sehen, aber auf jeden Fall hat er die Anlagen, ein wichtiger Teil der San Antonio Spurs zu werden. Und ich glaube, er versteht sich mit Wemby ziemlich gut. Das merkt man auch so ein bisschen. Das könnte auf jeden Fall ein schönes Duo werden mal. Mit De'Aaron Fox noch. Und Stephon Castle ist defensiv ein Monster. Also defensiv Lockdown-Defender, krasser Typ. Mag ich unfassbar gern. Mit seinen 20 Jahren. Ja. Ist wirklich noch sehr, sehr viel Potenzial in ihm. Ich sehe bei den dreien, die ich habe, bei ihm das meiste Potenzial nach oben auf jeden Fall. Und als dritten habe ich Jalen Wells von den Memphis Grizzlies. 10,6 Punkte bei 3,3 Rebounds, 1,7 Assists. Bessere Quoten, 42,6 aus dem Feld, 35,7 von der Freiwurflinie, 82,1 von der Freiwurflinie. Ja, Jalen Wells, Second-Round-Pick, hat sich auf jeden Fall in die Starting Five gespielt oder in die krasse Rotation. Hat viele entscheidende Momente gehabt in den Spielen bei den Memphis Grizzlies. Musste viel spielen, weil Ja Morant viel nicht da war, viel verletzt war. Und er ergänzt sich mit Jaren Jackson Jr. ziemlich gut. Und ich finde, er hat auf jeden Fall auch ein großes Potenzial nach oben. Wie weit es geht, ich weiß nicht, was sein Ceiling ist. Das kann man immer noch nicht, kann man bei keinem wirklich abschätzen. Das muss man erst in 2, 3, 4 Jahren sehen. Trotzdem, finde ich, muss man positiv herausheben, was er geleistet hat in dieser Saison. Genau. So, jetzt geht's weiter mit einem anderen Geschwafel. Ich wollte es einfach bloß mal schnell reingeschnitten haben. Und weil ich es sonst vergessen hätte. So, gehen wir weiter zum Sixth Man of the Year. Es ist eigentlich relativ obvious, dass es Peyton Pritchard werden wird. Der Dude spielt, Moment, ich sehe es, 17,4 Minuten pro Partie, legt 14,2 Punkte auf, davon 4 Rebounds, 3 Assists mit unfassbaren Quoten, 46,6 aus dem Feld, 41,3 von Downtown, 84% Freiwurf. Und wie oft haben wir einfach Spiele gesehen von Peyton Pritchard, wo er einfach so 30 gedroppt hat von der Bank oder 25, 35 und so. Und einfach, ich glaube, da hat er sogar in einem Spiel mal 9 Dreier gehabt, 9 von 11 oder sowas. Das war auch ganz absurd. Auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, dass Peyton Pritchard wird. Ich glaube, brauchen wir nicht mehr drüber diskutieren. Aber ich habe immer so einen Vergleichskandidaten mitgebracht und ich habe einmal als Vergleich mitgebracht, ist Ty Jerome von den Cavs. Mit 20,7 Minuten legt er 12,2 Punkte auf, 2,5 Rebounds, 3,3 Assists bei abartigen Quoten. Also 50,9 aus dem Feld, 43,1 von der Dreierlinie, 87 von der Freiwurflinie. Ja, Ty Jerome ist auf jeden Fall ein Bucket für die Cavs in der Saison. Wenn er von der Bank kommt, die haben natürlich die Andre Hunter, aber ich glaube, die Andre Hunter hat mittlerweile zu viel Starterspiele hinter sich, dass es, glaube ich, nicht mehr werden kann. Deswegen sehe ich Ty Jerome da auf jeden Fall, falls es Peyton Pritchard nicht wird, was ich nicht glaube, auf jeden Fall als zweiten Frontrunner auf den Sixth Man of the Year. So, wie gesagt, ich habe erstens schon gesagt, Depoy finde ich relativ schwierig immer zu bestimmen, weil es ist meiner Meinung nach auch viel Eye-Test, wie verändert ein Spieler die Offense der gegnerischen Mannschaft und so. Und ich muss sagen, ich habe viele Hawks-Spiele diese Saison gesehen, ungewöhnlich viele Hawks-Spiele, weil die Hawks einfach nicht so ein Team sind, was mich so wirklich reizt zu gucken. Aber es gibt einen Grund, warum ich sie gesehen habe, es war Dyson Daniels. Weil Dyson Daniels einfach ein abartig guter Verteidiger am Perimeter und generell ist. Also alles von der 1 bis zur 3 verteidigt er so hart weg. Der Dude hat einfach 3,1 Steals pro Spiel. 3,1 Steals pro Spiel ist halt wirklich, wirklich unfassbar. Also es gibt Spiele von ihm, hat er irgendwie 8 Steals oder sowas. Ja, Dyson Daniels und er verändert halt wirklich die Offense des gegnerischen Teams, weil man genau weiß, okay, wenn Dyson Daniels da ist, der Dude kann wirklich mal intercepten und dir den Ball wegnehmen oder einfach Lockdown-Defense spielen. Das ist schon krass. Klar kann man wieder Lou Dort anbringen. Lou Dort ist, glaube ich, auch ein Dauerkandidat für den Depoy. Trotzdem finde ich, dass Dyson Daniels es dieses Jahr wirklich verdient hat. Und ich finde, man redet viel zu wenig über die Saison von Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo legt so krasse Zahlen auf. Also, wir haben im Jahr... Ach so, jetzt weiß ich, warum wir nicht drüber reden. Weil er bloß 59 Spiele gespielt hat. Okay, my bad. Weil er muss ja 65 Spiele gespielt haben. Weil ansonsten wäre das halt wirklich bei 12 Rebounds und davon sind 10 defensiv, 1,8 Blocks, wenn Giannis verändert sich einfach durch seine ganze gesamte Präsenz, die Offense des gesamten Teams. Nicht so schlimm wie Wemby, aber trotzdem ist er auf jeden Fall immer ein Faktor, dass Teams planen um Giannis herum ihre Offense. Und das ist auf jeden Fall zu würdigen. Aber wenn er bloß 59 Spiele gemacht hat und ich glaube nicht, dass er die 65 jetzt noch voll kriegt, weil er hat jetzt auch wieder ein paar Spiele gefehlt. Schade drum. Aber trotzdem, ja. Ich glaube nicht, dass man sonst Dyson Daniels wegnehmen kann. So. Coach of the Year. Gibt es meiner Meinung nach drei Kandidaten. The obvious choice ist Kenny Atkinson von den Cavaliers. Die Cavaliers sind das zweitbeste Team der NBA mit einem, ich glaube, 2:15:0 Runs und einem 16:0 Run oder so ähnlich in der Season. Also wirklich richtig krass. Ja, Kenny Atkinson, erste Saison bei den Cavaliers gleich so eingeschlagen. Alle drei, die ich jetzt sage, sind die erste Saison bei ihren Teams. Deswegen muss man da auf jeden Fall, ich finde, dass das, wenn man in der ersten Saison gleich so einen Impact hat, dass man komplett ein Team so auf links dreht, wie zum Beispiel bei den Cavs, die halt letztes Jahr gerade so um die Playoffs, Play-ins gespielt haben, plötzlich als bestes Team im Osten dastehen lässt, ist schon hart und ziemlich krass und muss man würdigen. Ich glaube, dass Kenny Atkinson das wird. Meine zweite Choice ist J.J. Redick von den Lakers. Ich hatte ja vor der Saison gesagt, dass J.J. Redick von den Lakers, also als Hot Take, dass er die Saison überstehen wird, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass die Lakers so gut sein werden. Gut, niemand hat damit gerechnet, dass Luca mit Season zu den Lakers wechselt. Trotzdem waren sie davor ja auch nicht so richtig katastrophal schlecht. Ja, die Lakers stehen bei 44-29, werden, also ich denke es mir mal, ziemlich sicher in die Playoffs kommen, obwohl jetzt 41-31 sind die Warriors auf 7. Ja, aber trotzdem, diesen Impact zu haben als junger Coach, seine erste Station überhaupt als Coach und dann so einen Rekord mit den Lakers zu haben, finde ich sehr bemerkenswert und sollte man auf jeden Fall honorieren. Mark Dagnott von den Thunder kann man natürlich immer auch anbringen, aber die Thunder, das ist für mich ein Cheatcode-Team. Die haben so viele Cheatcodes in ihrem Team, alleine schon Isaiah und Chet Holmgren. Ich würde nicht sagen, dass es easy ist, die zu coachen, aber es ist nicht schwer, sie zu coachen, sagen wir es mal so. Also der Gameplan von Mark Dagnott, und der ist ja schon, glaube ich, jetzt die dritte oder vierte Saison da, deswegen braucht man jetzt nicht so unbedingt da groß Augenmerk drauf legen. Ime Udoka bei den Rockets, auch eine gute Saison auf jeden Fall, muss man auch würdigen, 48-26. Trotzdem glaube ich nicht, dass der Coach of the Year ist. Und Was mein Favorit ist, ist B.J. Bickerstaff von Detroit Pistons. Ich bin dieses Jahr ein Pistons-Believer. Hätte ich nicht gedacht vor der Saison. Ich habe die vor der Saison, ich weiß es noch, unten unter den letzten drei im Osten irgendwo rum eingeordnet. Jetzt sind sie einfach safe auf Platz 5. Irgendwo zwischen 5 und 4 krauchen die rum. 6 und 4 krauchen die rum. Unfassbar geile Saison. Das Team ist eine krasse Einheit. Die spielen geilen Basketball. Ich gucke den Pistons so gerne zu. Dennis Schröder super integriert, finde ich. Klar, die Quoten sind immer noch aus der Hölle von ihm. Trotzdem super integriert ins System. Wenn man sich auch ein bisschen so das bisschen off the court anguckt, das ist eine Einheit, so ähnlich wie die Thunder. Das ist eine Einheit, dieses Team. Machen wir nächste Folge. Machen wir nächste Folge, wo ich die Pistons sehe. B.J. Bickerstaff auf jeden Fall ein absoluter, mein Frontrunner für Coach of the Year. Hätte er sich's auf jeden Fall verdient. Jetzt zu den beiden, Shea und Jokic. Who the fuck soll MVP werden? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich gönne es beiden sehr. Ich gönne es beiden wirklich krass. Wenn man sich einfach jetzt mal die Stats von Shea anguckt. Der Typ average 32,9. Er hat 70 Spiele gemacht, was man ja auch hoch anrechnen muss. 32,9 averaged er. Er macht 1,8 Steals, ein Block pro Spiel, was defensiv halt unfassbar ist. 6,3 Assists, 5 Rebounds bei unfassbaren Quoten, 9,5 Versuche, 6 Versuche, 37%. Vom Dreier. Ich habe mich 9,2 Versuche und 37%. Das ist abgefahren, 57%. Außen Midrange, sein Midrange-Game ist der unfassbare Shit. Was ihm auch dieses Jahr ein bisschen zum Vorwurf gemacht wird, sind halt seine Freiwurf-Schinderei. Ich bin der Meinung, es gehört zum Spiel dazu. Er macht es manchmal ein bisschen zu provokativ, ein bisschen James Harden-mäßig. Gebe ich zu, das würde ich ihm als absoluten Schwachpunkt anerkennen oder anrechnen. Das, was er aber meiner Meinung nach durch seine Präsenz in der Defense als Point Guard unfassbar wettmacht. Also, er ist an beiden Enden des Floors absolut ein Elite-Spieler, muss ich sagen. Also, ich gucke ihm auch unfassbar gerne in der Defense zu. Er hat eine unfassbar geile Übersicht, was das Perimeter und so angeht. Es ist halt SGA. Ich habe vor der Saison gesagt, SGA wird MVP. Ich denke mal, dass es wird. Trotzdem hast du immer noch fucking Nikola Jokic. Den besten Offensivspieler. Also anders gesagt, Leute, wir sehen gerade den besten Offensivspieler aller Zeiten in der NBA. Bis jetzt. Und wer was anderes sagt, nein, einfach Unrecht. Ihr habt einfach nur Unrecht. Er ist einfach der beste Offensivspieler, den wir bis jetzt gesehen haben. Der Typ averaged 29,3 bei 12,8 Rebounds und 10,3 Assists. Was? Also, was sind denn das für Zahlen, bitte? Ein fast 30 Triple-Double? 30 Punkte Triple-Double? Check ich einfach nicht. Der Typ wirft bei 9,3 Versuchen 41,5 von der Dreierlinie. Was? Das ist doch nicht euer scheiß fucking Ernst. Und jetzt, wie bei SGA, mit seiner Foulschinderei gibt es auch bei Jokic ein Defensiv, ein Negativpunkt ist seine Defensive. Er ist da, die Präsenz ist da, defensiv, die Rebounds holt er auf jeden Fall, 10 Defensiv-Rebounds ist krass gut. Aber trotzdem, andere Bigs scoren gut gegen ihn auch. Also er ist jetzt keine so krasse Präsenz wie ein AD zum Beispiel oder ein Bam oder Wemby so oder so nicht, Rudy Gobert oder so. Das sind andere Präsenzen, keine Ahnung, unterm Korb in der Zone. Trotzdem, er ist mittelmäßig guter. Und bei dem offensiven Output ist das schon absolut mehr als genug. Ich habe erst schon gesagt, er macht jeden Spieler um sich herum besser, macht SGA auch, keine Frage. Die beiden sind absolut auf Augenhöhe. Absolut auf Augenhöhe, beide. Ich freue mich für beide, wenn sie es gewinnen. Unfassbar. Ich würde mich freuen, wenn es beide zusammen gewinnen würden, aber ich glaube, das geht nicht. Gab es das schon jemals? Weiß ich gerade nicht. Ja. SGA und Jokic. Cointoss. Absoluter Cointoss. Und wir sollten froh sein, dass wir solche geilen Spiele in der NBA haben. Unter anderem, ja klar, SGA ist auch neue Generation, obwohl er ist, glaube ich, auch schon 27. Wie alt ist SGA? Moment, ich sag's euch gleich. SGA ist, natürlich steht das natürlich hier nicht dabei. Moment. SGA, das ist das Geile, man braucht wirklich bloß SGA eingeben, dann kommt bei mir Sächsische Zeitung, was? Shai Gilgeous-Alexander wird 27 dieses Jahr. Er kommt jetzt in seine Prime. Also, er ist und kommt in seine absolute Prime nächstes Jahr, nächsten 2 Jahre. Oh mein Gott. Was werden wir von diesem Dude noch so zu sehen bekommen? Der heißt Shevonte mit Vornamen. Okay, habe ich mich noch nie drüber. Shevonte L. Akian oder Asian? Gilgeous Alexander. Okay. Krass. Wusste ich nicht, aber cool. Moment. Ich muss mal ganz kurz was gucken, Leute. Moment. Das ist nicht euer scheiß fucking Ernst. SGA, Leute, haltet euch fest. SGA, der Frontrunner auf den MVP, verdient 36 Millionen dieses Jahr, nächstes Jahr 39 und in seinen 26, 27 verdient er 41 Millionen. Nur mal kurz zum Vergleich. Embiid verdient im letzten Jahr seines Vertrags 62 Millionen. Und er hat nicht mal ansatzweise das geliefert, was SGA bis jetzt geliefert hat. In den letzten 2 Saisons. Ich bin ein Hater, ich bin absoluter Embiid-Hater mittlerweile. Ich kann diesen Menschen nicht ab. Wenn er einfach. Klar, wenn er krank ist, ist er krank. Wenn das Knie nicht mitmacht, macht's Knie nicht mit. Trotzdem, ich bin Hater, ich mag ihn gar nicht. Wenn ich einfach sehe, dass SGA in seinem letzten Vertragsjahr 41 Millionen US-Dollar verdient und andere Spieler wie PG, SGA, ich gehe gerade in meinem Kopf durch. Auch Lauri Markkanen, der weit drüber verdient. Das nicht bringt, was er zeigt. Ja, dann muss man einfach mit dem Kopf schütteln. Ist einfach krass. Da haben die Thunder, also die Thunder sind sowieso, ich glaube, das bestgeführteste Team in der NBA. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ich bin so krass auf diesen Draft gespannt. Also wirklich, so krass. Ich werde mich jetzt auch mit der March Madness ein bisschen beschäftigen, werden wir auch nächstes Mal drüber ein bisschen reden. Aber jetzt erst ab der Sweet 16, die gestern oder heute gestartet ist, gucke ich mir das richtig an, weil vorher waren es einfach zu viele Teams, man hat einfach keinen Überblick gehabt. Und ja, Cooper Flagg spielt, man hat ja befürchtet, dass Cooper Flagg da nicht mitspielt. Aber wie gesagt, da werde ich mich so ein bisschen mit beschäftigen. Ja, so viel zu meinen Predictions, was Awards angeht. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so die krasseste Folge, gebe ich zu. Trotzdem wollte ich es auch mal gesagt haben. Und jetzt gehen wir die Tabelle nochmal ganz schnell durch am Ende. Bloß schnell überfliegen, ob es irgendwas gibt, was auffällig ist. Wie gesagt schon, die Pistons finde ich super krass, dass sie in den Playoffs safe sind. Ja, die Magic. Ah, schwieriges Thema. Haben jetzt letzte Nacht gegen die Mavericks verloren, obwohl AD ist ja wieder da jetzt, spielt alle zwei, drei Spiele spielt er mal wieder. Finde ich cool von ihm, dass er es macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Chapeau an AD, hätte ich nicht gedacht. Ich war schon ein bisschen so, als man Bilder von ihm gesehen hat, wie er halt Zigarre raucht und Golf spielt, hat gedacht schon so, Dude, wirklich. Aber dass er wieder spielt, finde ich gut. Die Bulls haben jetzt letzte Nacht ein unfassbar sickes Game hingelegt gegen die Lakers. Ja, die Bulls, wenn die noch so zwei, drei Trades machen und so ein bisschen vielleicht einen guten Pick, also sie haben ja ihre, mal sehen, was sie diese Saison, diesen Draft picken. Aber wenn sie noch so zwei, drei Sachen, so ein paar, zwei, drei Stellschrauben justieren in der ganzen Geschichte, dann reden wir vielleicht in zwei, drei Jahren über die Bulls in einem tiefen Playoff-Run. Gib mir Bam Adebayo bei den Bulls oder Domantas Sabonis oder Zion Williamson. Zion Williamson am wenigsten, aber Domantas oder Bam Adebayo bei den Bulls, ey, das Ding ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn wir schon bei den Heat sind, die Heat sollten unfassbar in den Rebuild gehen. Trade Hero, trade Wiggins, trade Bam. Verlängere solche Verträge nicht wie von Kevin Love oder so, keine Ahnung. Und geh halt krass in den Rebuild. Stagge Picks. Und ich weiß, ist nicht Heat Culture. Es ist definitiv nicht Heat Culture. Aber fuck it. Weil so bleiben sie Mittelmaß. Und jetzt rede ich so Mittelmaß und dann irgendwie in der Offseason geht Giannis zu den Heat oder sowas. Keine Ahnung. Who knows? Weil Giannis will ja auch noch mal eine Championship holen und das wird er safe mit den Bucks nicht mehr. Alleine schon, weil jetzt die Bucks einfach, Brook Lopez ist alt, Damian Lillard wird auch von Jahr zu Jahr älter, Giannis ist 31 ist er, glaube ich, 30, 31, sowas in der Ecke. Er will auf jeden Fall noch einen Ring holen, also ich kann mir vorstellen, dass er auch einen Angriff nimmt oder beziehungsweise vielleicht ist es nicht unmöglich, dass er die Offseason sich ein neues Team sucht. Wenn jetzt die Bucks beispielsweise in der ersten Playoff-Runde rausfliegen, wer weiß, das ist ja nicht so geil für ihn, weil er ist auch ein Gewinnertyp. Ja, und dann hier unten im Osten Sixers. Fick die Sixers, ganz ehrlich. Mir tun die Spieler wie Yabusele, Quentin Grimes spielt eine unfassbar coole Saison mittlerweile. Maxi sowieso. Jared McCain kann nichts dafür, ist verletzt. Auch Ricky Council und solche Spiele, solche eher Minimum-Spieler. Mir tun die einfach nur leid und ich hoffe, dass die nächste Saison entweder zum besseren Team getradet werden oder dass das Sixers Front Office Initiative ergreift und auch in den Rebuild geht. Und Embiid und PG, ja, redet man nicht drüber, haben wir schon so oft drüber geredet. Das Team muss einfach explodieren. So, ja, die oberen Sachen im Osten interessieren gerade nicht mehr. Wie gesagt, Thunder, Rockets, Nuggets, finde ich so, sind die Top 3 Teams im Westen. Das wird sich noch ein bisschen hier verschieben. Zwischen Rockets und Nuggets schätze ich mal. Clippers haben mich absolut Lügen gestraft. Lassen Sie mich meine eigenen Worte fressen vor der Saison. Genauso wie die Warriors. Obwohl, bei den Warriors muss man sagen, Jimmy macht einen absolut krassen, positiven Impact. Hätte ich auch nicht gedacht, wieder meine eigenen Worte fressen. Deswegen, und Clippers habe ich sogar nicht mal in den Play-Ins gesehen. Borderline, also sind jetzt Playoff, aber schwanken so mit den Warriors und Timberwolves. Ich glaube, das wird ein krasses Battle um den letzten Playoff-Platz. Timberwolves haben sich auch gefangen. 7-3 aus den letzten 10 Spielen. Ant spielt eine unfassbare Saison. Also Ant ist 23, dieser Dude. Meiner Meinung nach auf jeden Fall ein kommender MVP. Wenn er, ich weiß nicht, ob er bei Wolves bleibt. We will see. Ja. Mal sehen, was da so geht bei den Wolves noch. Ich halte die Wolves für ein starkes Team. Randall und DiVincenzo haben sich so ein bisschen integriert jetzt. Es geht. Es funktioniert ein bisschen, aber auch nicht so, ich glaube nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Aber warten wir die Playoffs bzw. Play-Ins ab. Ja, Kings, Mavericks, Suns. Ich habe die Kings viel höher eingestuft. Klar, mit dem Abgang von De'Aaron Fox ist noch mehr weggebrochen. Aber trotzdem, ich hoffe, dass sie DeMontis Sabonis im Offseason traden, weil der Typ ist einfach viel mehr wert als das, was er bei den Kings irgendwie versauern sollte. Mavericks, ja, Mavericks und Suns. Ich mache gerade so das Bewegung, schmeiße ich über meine Schulter, egal. KD in der Offseason, wir werden sehen, wo es ihn hin verschlägt. Vielleicht Booker auch weg, mal sehen. Obwohl sie da sagen, dass sie um Booker drum rumbauen wollen. Ja, viel Spaß dabei, Bradley Beal loszuwerden. So, wenn du Bradley Beal nicht losbekommst, brauchst du auch nicht versuchen, Booker drum rumzubauen. Das ist Quark. Trailblazers, absolutes Upcoming-Team. Gibt denn noch 2 Jahre vielleicht einen coolen Pick, vielleicht einen coolen Trade für Jeremy Grant oder so. Und dann gibt er noch 2-3 Jahre und dann sind die auch zwischen 8 und 5 irgendwo. Spurs nächstes Jahr, ich hoffe mit einem fitten Wemby, wie die Aaron Fox, vielleicht auch noch so, vielleicht einen geilen Draft-Pick. Sind jetzt an 13. Die werden auch an 13 bleiben, schätze ich mal. Ja, vielleicht kriegen sie ja sowas wie Ace Bailey, Edgecomb. Ja, Cooper Flagg glaube ich nicht. Und wenn, ey, das wäre ja unmöglich. So die in 2 Jahren oder jetzt innerhalb von drei Drafts, die 2 Top-Picks abzugrasen, ist unmöglich. Glaube ich nicht. Wäre insane. Ja, Pelicans und Jazz haben komplett das Leben aufgegeben. Ja, Rebuild bei beiden Teams. Absolut Rebuild. Mal gucken, was Danny Ainge in der Offseason so macht. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass er dann so Markkanen und Sexton und Clarkson und was weiß ich noch alles wegtraden wird und vielleicht hochtraden wird im Draft, wenn die Lottery nicht so zu ihrem oder zu seinen Gunsten ausgeht. Ja. Ja. Die NBA wird spannend, bleibt spannend. Ich habe unfassbar Bock auf die Play-Ins und Playoffs. Geile Matchups. Mal sehen. Wie gesagt, nächste Folge werden wir uns mal mit den Predictions beschäftigen. Wer kommt in die Playoffs? Wer kommt in den Playoffs weiter? Wer fliegt aus den Play-Ins raus? Mal gucken. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß weiterhin beim Basketball gucken. Ach nee, es ist ja natürlich noch was passiert die Woche. Und zwar, die Eurobasket-Gruppen wurden ausgelost. Und da gucken wir mal ganz schnell drüber, welche Teams wo gelandet sind. Ja, akzeptieren. Und zwar, Moment. Nee, das ist die falsche Seite. Sorry. Auslosung. Oh Mann, ey. Oh, Bilder. Draw Seedings. Draw Results. Hier haben wir es, ja. Draw Results. Okay, also wir haben in Gruppe. Ah, nee, das ist Qualifiers. Mein Gott, ich hatte das doch erst. Oh Gott, es ist gerade so richtig scheiße, was ich hier mache. Wartet mal. Groups. Now we're talking. Finally. Okay. Dann haben wir in Gruppe 1 oder Gruppe A besser gesagt, sind Serbien, Lettland, Tschechien, Türkei, Estland und Portugal. Ich glaube, da zwischen Serbien, Türkei wird sich das ganze Ding entscheiden, schätze ich mal. Ach ja, Werbung. Zweite Gruppe B, Deutschland, Litauen, Montenegro, Finnland, Großbritannien und Schweden. Ja, Litauen und Germany. Ich glaube, aber wohl, ist der Bonus, will, glaube ich, wahrscheinlich nicht mitspielen oder wird wahrscheinlich nicht mitspielen. Trotzdem ist das, glaube ich, kein Ding. Gruppe C, Spanien, Griechenland, Italien, Georgien. Was ist ein BH? Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen dumm. Zypern, was ist ein BIH? Ungarn? Ist das Ungarn? Ich glaube, es ist Ungarn. Italien, Griechenland und Spanien kommen da weiter. Und dann in der letzten Gruppe Frankreich und Slowenien, die werden das ganze Ding einmal komplett auf links drehen. Und dann haben wir das ganze Geschichte auch wieder zu. Dann noch Polen, Israel, Belgien und Island. Ja, die ist vom. Ach Gott, ey, ich bin halt so unfassbar schlecht gerade vorbereitet. Vom 27. August bis 14. September in. Oh Gott, Zypern, Finnland, Polen und Lettland. Und die deutschen Spiele kommen alle auf Free TV bei RTL oder immer bei T-Mobile hier, genau, bei Telekom Stream. Und ja, aber we cross the bridge when we come to it, deswegen machen wir deswegen jetzt keinen großen Stress und ich sage Tschüss und bis bald.